ARD. Hallo, Franzi Konitzer hier. Ihr hört IQ, Wissenschaft und Forschung. Und ich weiß nicht, wie es euch in der Hinsicht geht, aber ich würde sie selbst schon mal gerne sehen. Die Pyramiden von Gizeh in der Wüste von Ägypten. Umso mehr freue ich mich, dass heute mein Kollege Sebastian Kirschner aus der Wissenschaftsredaktion bei mir ist und mich zumindest in Gedanken mitnimmt zu diesen Monumentalbauten, die vor über 4500 Jahren gebaut worden sind. Hallo Sebastian.
Hallo Franzi.
Ja, ich find's schon krass. Diese Pyramiden von Gizeh sind mehr als 4500 Jahre alt und man könnte ja denken, sie wären dadurch komplett erforscht. Man wüsste alles über sie, aber, wie du mir erzählen wirst, weit gefehlt.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Sebastian, also die Pyramiden von Gizeh sind nicht komplett erforscht. Was gibt's denn jetzt für Neuigkeiten von den Pyramiden?
Ja, da geht's um Forschende aus Kairo und von der TU München. Die sagen, sie haben bei einer der Pyramiden von Gizeh Hinweise auf einen bislang unbekannten Eingang gefunden. Also die Forschenden haben dabei mit neuen Techniken versucht, von außen ins Innere einer Pyramide reinzuschauen.
Und was da überhaupt drinnen ist in diesen Pyramiden, das erzählen wir euch jetzt kurz.
Monumental stehen sie da, die Pyramiden von Gizeh, ragen von weitem sichtbar aus dem sandigen Wüstenboden. Die größte ist so hoch wie ein Hochhaus mit 40 Stockwerken, aber natürlich an der Basis um ein Vielfaches breiter. Abermillionen von Kalksteinquadern sind dafür übereinander geschichtet worden. Doch so abweisend und massiv die Pyramiden von außen erscheinen, innen beherbergen sie ein kompliziertes System aus Gängen, Schächten und Kammern, zumindest in Teilen. Weltberühmt etwa ist die große Galerie in der Cheops-Pyramide. Ein rund 46 Meter langer Korridor mit Granitwänden auf dem Weg zur Königskammer. Unterm Strich weiß man sehr wenig darüber, was sich im Inneren dieser Steinkolosse verbirgt. Das sagt auch einer, der es wissen muss, Geophysiker Christian Große von der Technischen Universität München. Seit Jahren scannt er zusammen mit Kollegen aus Kairo die Pyramiden von Gizeh auf Hohlräume ab.
Das ist wirklich erstaunlich. Die Objekte zählen ja eigentlich zu den am besten untersuchten Objekten weltweit. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, stellt man fest, dass man da nicht wirklich genau weiß, was sich vielleicht hinter der Fassade verbirgt.
Zuletzt waren Große und sein Team im Jahr 2023 auf eine unbekannte Kammer gestoßen in der Cheops-Pyramide. Und sie scannen weiter. Trotzdem, so hat er mal ausgerechnet, sind noch mehr als 99% vom Inneren des Pyramidenkörpers unbekannt.
Um die Cheops-Pyramide geht's dieses Mal offenbar nicht. Ich muss zugeben, ich kenne die Namen der einzelnen Pyramiden von Gizeh nicht. Was ist das denn jetzt für eine Pyramide, die diesen unbekannten Eingang besitzen soll?
Hier geht's um die Pyramide von Pharao Menkaure. Die meisten kennen die wohl besser unter dessen griechischen Namen, die Mykerinos-Pyramide. Das ist die kleinste der drei großen Pyramiden von Gizeh. Die ist heute so noch 62 Meter hoch erhalten. Zum Vergleich die berühmte Cheops-Pyramide, die ist heute noch etwa 139 Meter hoch erhalten. Und die Khefren-Pyramide, die ist ein bisschen kleiner, noch 136 Meter hoch erhalten.
Jetzt muss ich ganz blöd fragen, weil du das auch so sagst. Sie ist noch hoch. War die mal höher?
Noch hoch deswegen, die waren tatsächlich höher früher. Man muss sich vorstellen, da ist oben noch so eine zusätzliche, zum Teil auch goldene Spitze drauf gewesen. Die
schick.
Ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ah. Auch so sind ein paar Steine abhanden gekommen, deswegen sind die ein bisschen niedriger, aber schon noch immer sehr, sehr eindrucksvoll.
Okay, also aber jetzt geht es um die Pyramide vom Pharao Menkaure. Ich kann mir das tatsächlich besser merken als seinen griechischen Namen, die heute eben noch 62 Meter hoch ist.
Genau, das Besondere an dieser Mykerinos-Pyramide ist, die besitzt zwei auffällige glatte Flächen an ihrer Fassade. Denn eigentlich besteht die überwiegend aus rauen, unebenen Steinblöcken. Und diese eine glatte Stelle, die ist um den bekannten Eingang auf der Nordseite herum. Die andere, die ist quasi ums Eck auf der Ostseite. Und deswegen hat man aber schon seit mehreren Jahren so eine Theorie, dass da eventuell ein weiterer Eingang hinter dieser Fassade auf der Ostseite liegen könnte.
Diese Pyramide von Pharao Menkaure, die hat einen bekannten Eingang auf der Nordseite und Jetzt soll vielleicht auf der Ostseite noch ein weiterer sein, aber wie schaut es denn bei den anderen Pyramiden aus? Haben die alle sonst nur einen Eingang oder haben die mehrere Eingänge? Wie viele Eingänge gibt es bei der Pyramide?
Dafür habe ich mit Arnulf Schlüter gesprochen, der ist Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München. Der sagt, naja, so ein zweiter Eingang, völlig abwegig ist es nicht. Man muss sich vorstellen, so Pyramiden, das sind schon mächtige Großprojekte in ihrer Bauzeit. Die haben natürlich verschiedene Bauphasen und da ergeben sich dann auch mal Planänderungen. Und selbst wenn wir bei unserer Mykerinos-Pyramide bleiben, auch da gibt's einen weiteren Eingang. Der liegt oberhalb vom Zugang zur Vorkammer des Grabs. Aber man sieht eben, der ist schon während der Bauzeit aufgegeben worden und der Gang endet blind im Mauerwerk.
Aber wie haben das denn die Forschenden aus Kairo und von der TU München herausgefunden? Weil sie können ja schlecht einfach mal aufbohren und gucken, was sich hinter dieser glatten Fassade befindet.
Absolut.
Ist ja Weltkulturerbe und auch sonst wäre es jetzt nicht cool, ein Loch in die Pyramide zu bohren.
Absolut, wie du sagst, es ist Weltkulturerbe und anderes als zerstörungsfreie Techniken werden da deswegen auch nicht zugelassen. Man muss sich das jetzt so vorstellen, die sind da außen mit einem Holzgerüst an dieser Pyramide zugange. Die Forscher ziehen da ihre Scanner über die Fassaden der Pyramide zum Durchleuchten. Von den Techniken her sind es Georadar, Ultraschall und elektrische Widerstandstomographie.
Mhm.
Also gleich ein ganzer Packen an Verfahren, mit dem sie da vorgegangen sind, einfach um verlässlichere Ergebnisse zu bekommen. Und die Forscher sagen, auch erst durch die Kombination der Techniken hätte sich's ergeben, dass sie, Überraschung, auf zwei Unregelmäßigkeiten gestoßen sind, sogenannte Anomalien, die sie als Hohlräume interpretieren, als Hinweis auf diesen Eingang.
Weil du sagst, Anomalien als Hohlräume interpretieren, da denke ich mir, Anomalien, das könnte ja prinzipiell auch alles Mögliche sein, ne? Also.
Und das sagen die Forscher auch, erstmal ist es eine Hypothese. Man muss wissen, Georadar und Ultraschall, die sind eigentlich eher dazu gedacht, um Oberflächen zu identifizieren. Die geben insofern erstmal einen Eindruck von der Breite und von der Höhe dieser Strukturen, die sie da hinter dem Stein sehen. Das Argument für den Hohlraum kommt hauptsächlich aus dieser elektrischen Widerstandstomographie. Die gibt auch Hinweise auf die Tiefe dieser Strukturen. Und da, sagen die Forscher, ist auffällig, zumindest bei einer von diesen beiden Anomalien, auf die sie gestoßen sind, wäre bisher einfach kein Ende zu sehen.
Ah, okay, also sie gucken quasi mit dieser elektrischen Widerstandstomographie hinter die Fassade, finden da eine Anomalie, könnten dann mit der Technik auch sagen, wie weit ins Innere diese Anomalie geht und sie finden aber kein Ende. Okay, das ergibt Sinn.
Genau, okay. Also was die Forscher anhand ihrer Daten bisher abschätzen können, ist, diese beiden möglichen Hohlräume, die sind etwa 1 Meter hoch. Der eine ist so ungefähr 1,50 Meter breit, der andere etwa 70 Zentimeter und beide liegen etwas mehr als 1 Meter hinter dieser steinernen Fassade.
Das klingt für mich erstmal ziemlich klein. Für einen Eingang, den stelle ich mir eher monumentaler vor. Also reicht das denn wirklich aus, um daraus gleich auf einen Eingang zu schließen?
Na, für den Christian Große von der TU und seine Kollegen kommen da einfach zu viele Zufälle zusammen. Da haben wir zum einen diese glatte Fassade, die wir auch vom bekannten Eingang schon kennen.
Mhm.
Dann haben sie jetzt diese Anomalien, die auf einen Hohlraum hinweisen. Und hinzu kommt, das habe ich dir jetzt noch nicht erzählt gehabt, dass sich direkt vor der größeren Anomalie ein ungewöhnlicher trapezförmiger Stein in der Fassade befindet, wo sonst eigentlich mehr oder weniger rechtwinklige Steine zu finden sind. Sieht
also
einfach komisch
Quader
aus. Genau.
Mhm.
Und noch ein Detail, das du noch nicht kennst. An der Ostfassade sind wir im Bereich des sogenannten Pyramidentempels. Also zu so einer Pyramide gehört immer so ein Kultbezirk mit einem Aufweg zur Pyramide dazu. Und da sagt Christian Große, das ist eigentlich ein Argument für diesen Eingang, weil es ja eigentlich praktisch wäre mit dem Eingang in diesen Bereich. Man muss nicht erst ums Eck gehen, um den toten Pharao in die Pyramide zu schaffen. Aber genau da geht's eben los. Das kann man auch alles anders sehen.
Inwiefern?
Naja, bleiben wir beim Argument mit dem Pyramidentempel. Der Ägyptologe Arnulf Schlüter sagt, mit der Beisetzung von dem Pharao wurde die Pyramide verschlossen und nicht wieder geöffnet. Insofern braucht man diesen Eingang einfach nur einmal. Der Kult, der findet unabhängig davon statt.
Ach so, also man muss noch nicht mal mehr ums Eck gehen, weil man kann eh nicht mehr reingehen.
Genau.
Ja.
Und
mhm.
auch bei der Cheops-Pyramide und bei der Khefren-Pyramide, da sehen wir, dieser Tempel, der befindet sich im Osten der Pyramide. Der Eingang liegt jeweils im Norden.
Dann wäre es bei dieser Mykerinos-Pyramide genauso. Ja, okay.
Gehen wir zum Argument mit dem Hohlraum. Bisher ist das Ganze eine Hypothese. Das sagen die Forscher selbst. Es könnte zum Beispiel auch ein größerer Luftspalt sein, was die Daten da einem zeigen. In der Cheops-Pyramide gehen jetzt viele davon aus, dass dieser Hohlraum, der da 2023 entdeckt worden ist, als Entlastungskammer diente, also statisch bedingt war. Und laut Arnulf Schlüter darf man sich diese Pyramiden auch nicht so massiv vorstellen, wie sie von außen wirken. Also da gab es wohl immer irgendwelche Hohlräume, die zum Beispiel auch mit Schutt gefüllt sein können. Und dann das dritte Argument mit dieser glatten Fassade. Da ist die gängige Annahme bei der Mykerinos-Pyramide momentan, diese Pyramide hätte rundherum geglättet werden sollen. Und der Pharao Mykerinos, der ist einfach gestorben, bevor man damit fertig war. Vermutlich hat man schlicht an den wichtigsten Bereichen mit dem Glätten angefangen, nämlich dem Eingang und eben dem Bereich um den Pyramidentempel.
Okay, also es gibt auch Argumente dagegen, dass diese Hohlräume, diese Anomalien auf einen weiteren Eingang hindeuten. Aber inwiefern ist es denn auch in der Erforschung der Pyramiden einzuordnen? Also welche Bedeutung hätte das?
Also wenn du jetzt fragst, ist es wichtig, ob da ein weiterer Eingang ist? Naja, das ist, glaube ich, eine Frage des Blickwinkels. Für Laien ist es sicher erstmal nicht wichtig. Für Forscher könnte sich daraus aber schon ein ganzer Packen neuer Aspekte ergeben. Zur Baugeschichte, zur Bautechnik. Mhm. Also wir müssen ja zugeben, wir wissen immer noch nicht wirklich, wie die Pyramiden gebaut worden sind. Insofern sind weitere Einblicke in das Innere schon immer wertvoll. Und in jedem Fall ist es einfach spannend, dass diese Jahrtausende alten Monumente immer noch irgendwie Geheimnisse bergen.
Auf jeden Fall. Diese Geheimnisse, die sie bergen, das hast du jetzt ja auch erzählt, also die wurden ja von außen erforscht, weil ich eben nicht eine Pyramide einfach aufmachen oder aufbohren kann, um mal nachzuschauen. Werden diese zerstörungsfreien Techniken oft eingesetzt in der Pyramidenforschung?
Also zumindest dieses Projekt, in dessen Rahmen jetzt diese Mykerinos-Pyramide erforscht worden ist, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Scan Pyramids heißt es. Und soweit ich gesehen habe, in dessen Rahmen ist man zumindest noch auf keine Goldschätze oder unberührten Grabkammern oder dergleichen gestoßen, wenn du das meinst. Der größte Erfolg war da sicherlich 2023, wo man diesen Hohlraum in der Cheops-Pyramide zweifelsfrei bestätigen konnte, der sich ein paar Jahre davor schon in Messungen abgezeichnet hatte. Mhm. Darüber hinaus muss man aber sagen, Archäologen haben ja meistens das Problem, dass sie mit ihrer Arbeit, mit Ausgrabungen unweigerlich kaputt machen, was sie erforschen. Riesendiskussionsthema in der Denkmalpflege, im Kulturerhalt und so.
Ja.
Insofern ist die Weiterentwicklung von solchen zerstörungsfreien Techniken unheimlich toll und wichtig. Gerade eben auch für Stellen wie Welterbestätten, die man erst einmal natürlich erhalten will, aber schon auch gerne irgendwie weiter erforschen.
Was könnte man denn sonst noch so erkunden bei den Pyramiden?
Also ja, Christian Große hat bei den Pyramiden sicher noch einiges zu tun, wenn man von diesen mehr als 99% ausgeht. Der Arnulf Schlüter vom Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst meinte, er könnte sich gut vorstellen, mal ins Grab des Tutanchamun zu schauen. Dahinter werden ja zum Teil auch noch weitere Kammern vermutet.
Aber zurück zu unserer Mykerinos-Pyramide. Wie finden wir jetzt raus, was sich wirklich hinter der Fassade verbirgt?
Gute Frage. Neugierig sind sicher alle drauf, zu wissen, was ist jetzt wirklich da dahinter. Christian Große meint, sie würden das gerne klären mithilfe eines Endoskops. Kennt man ja aus der Medizin, so eine klitzekleine Kamera. Ob sie es dürfen, das muss sich in der Tat noch zeigen, denn dafür müsste man nämlich ein, zumindest kleines Loch in das Welterbe reinbohren. Bei der Cheops-Pyramide 2023, da hatten sie das Glück, dass es einen ausreichenden Spalt zwischen den Steinen gab, wo man das Endoskop durchschieben konnte. Den gibt es halt leider bei der Mykerinos-Pyramide hier nicht.
Zu was tendierst du denn?
Gar nicht leicht zu beantworten. Auf der einen Seite hast du natürlich solche Techniken, die schon beeindruckend sind, was die heute leisten können. Also ich meine, durch meterdicken Stein schauen, das ist schon echt ordentlich. Aus Sicht von Ägypten, glaube ich, für die ist es nicht nur ein Weltkulturerbe, sondern schon auch ein wichtiges touristisches Kapital. Da will man sicher nichts riskieren, was dieses Kulturerbe anbelangt. Aber vielleicht, auch das habe ich im Zuge der Recherche gehört, kommt man ja zu dem Schluss, dass man sagt, die Pyramiden, die haben so viele Jahrtausende überstanden, da macht vielleicht bei der Mykerinos-Pyramide so ein kleines Löchlein doch nichts. Aber dann machst du natürlich auch wieder ein Fass auf, wenn man da jetzt einmal anfängt. Also echt schwierige Frage.
Ja, fängt man sich an, darüber zu streiten, was ist ein kleines Loch bei so einer Riesenpyramide? Lieber Sebastian, vielen lieben Dank dir für diese Erzählung und über den Bericht der Forschungsergebnisse über die Mykerinos-Pyramide, über 4500 Jahre alt und trotzdem noch mit sehr vielen Geheimnissen, so wie es für mich klingt. Vielen lieben Dank dir, Sebastian.
Sehr gerne.
In den Shownotes findet ihr den Link zur Originalstudie und da findet ihr auch Mittel und Wege, um uns aus dem IQ-Team zu kontaktieren, via E-Mail und oder WhatsApp. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal hier im IQ-Podcast. Tschüss!